behandelt werden, wenn es nur bei den Ältesten bleibt. Das ist möglich. Es ist immer noch der Gemeinde gesagt worden, wenn es nur den Ältesten gesagt worden, weil die Gemeinde gewissermaßen vertreten. Und einige Worte, die Jesus für die Gemeinde gesagt hat, hat er ja an seine Apostel gesagt. Aber damit waren sie der Gemeinde gesagt. Und das müsste man dann abwägen, wie ratsam es ist, um hier die Ziele zu erreichen, Buße und Versöhnung und so weiter, die Ehre Gottes, auf welchem Wege sie am besten erreicht werden. Sechstens, bei Nichterfolg, gut, hören wir auf. Das ist ein technischer Ausdruck, der oft nicht sehr viel bedeutet. Ich meine in der Praxis. Allzu viel offiziell, aber allzu wenig in der Praxis. Die Schrift spricht eigentlich, glaube ich, nur in 1. Korinther 5 davon, tut ihn oder schafft den Sauerteig hinaus, tut das Böse von euch. Aber das wird wahrscheinlich oder möglicherweise dasselbe sein wie Thessalonicher, in 2. Thessalonicher. Die zwei Schriftstellen sind 1. Korinther 5, 7 und 11 und 13 und 2. Thessalonicher 3, Verse 6 und 14 und 15. Möglicherweise aber könnten zwei Stufen hier gesehen werden. Ich wäre geneigt, hier zwei Stufen zu sehen. Das heißt, wenn der Fall weniger gravierend ist, es ist nicht ganz klar, dass er sich wirklich wie ein Nichtchrist benimmt in Lehre oder Wandel, und darum geht es, dass er nicht mehr als Christ anzusprechen ist oder zu betrachten ist, denn nur solche dürfen ja als außerhalb der Gemeinde stehend betrachten werden. Solange er als Christ angesehen werden muss, kann er nicht aus der Gemeinde ausgeschlossen werden, sonst würden wir einen Christen abseits von der Gemeinde haben. Und das darf nicht sein. Nur Gott kann beurteilen, ob er wirklich Christ oder nicht, aber die Gemeinde hat zu handeln, dort wo jemand wie ein Nichtchrist lebt oder wie ein Nichtchrist nicht glaubt. Und wenn es sich hier um eine weniger schwerwiegende Sache handelt, dann wird Entzug der Gemeinschaft, der üblichen Gemeinschaften, die muss natürlich vorhanden sein, weshalb Gemeindezucht oft in unseren Gemeinden vollkommen bedeutungslos ist. Weil nur von der Liste gestrichen wird oder irgendetwas Ähnliches und nicht das eigentlich getan wird, was Paulus sagt. Und was sagt Paulus? Entzieht ihm die Gemeinschaft, damit er bußfertig wird. Aber wie soll man bußfertig werden, wenn keine Gemeinschaft war, die zu entziehen war? Ja. Dann vermisst man rein nichts. Aber ich bin einem Sonderfall begegnet, und zwar vor einigen Monaten, wo ein Ältester mir von einem Fall berichtete in seiner Gemeinde, in der ich diente. Und er fragte um Rat, wie jetzt, weil das Mädchen, die Dame, bußfertig wurde. Warum wurde sie bußfertig? Weil sie die Gemeinde vermisste. Herrlich, wunderbar. Sie hatte auf ihrem Abweg das vermisst, was sie gehabt hatte. Sie kam aus der Welt, kam zur Gemeinde Jesu, ging wieder zurück in die Welt und merkte, da ist nicht das, was ich hatte bei den Kindern Gottes. Das zieht, aber das muss da sein, wenn es ziehen soll. Es kann nicht entzogen werden, wenn nichts war zu entziehen. Es muss vorerst da sein. Deshalb die Gemeinde vor Gemeindezucht ständig herausgefordert ist an der Stelle von Gemeinschaft. Das wäre 2. Thessalonicher 3, 6 und 14 und 15. Aber der endgültige Bruch, der kann mit 1. Korinther 5 gesehen werden. Aber man bedenke auch 2. Korinther, den weiteren Verlauf. Ich persönlich bin der Meinung, dass das die Fortsetzung ist und nicht ein anderer Fall ist. dann würde man sich sagen, also Paulus hat immer noch im Auge, dass der Mann wieder zurückkommt. Das ist der Mann, der mit der Frau seiner Mutter lebt. Das heißt also, von sich tun heißt nicht, das letzte Wort zu sagen. Das heißt also, in Liebe Gemeinschaft entziehen. Und wo man dem Menschen begegnet, ihm immer noch mit Freundlichkeit begegnen. Man wird aber herausgefordert werden, das Gleichgewicht zu finden zwischen Heiligkeit und Liebe. Siebtens, man sollte ihn Gott übergeben, Gott hingeben. 1. Timotheus 2, damit, ich glaube im Schluss des Kapitels, damit er gerettet wird. Das ist das Ziel. Auf Rückkehr hoffen. Und achtens, wenn die Rückkehr erfolgt, das heißt, es muss wirkliche Rückkehr sein, dann aber auch volle Anerkennung. Denn wo Gott vergibt, da hat Gemeinde auch zu vergeben. Da tun wir es auch. Und ich weise auf eine sehr wichtige Stelle, 2. Korinther 2, 5 bis 8. 2. Korinther 2, 5 bis 8. Ja, bitte.
An dem Punkt habe ich eine Frage. Es gibt ja Fälle, wo zum Beispiel Prediger Ehebruch begehen. Wenn jetzt durch einen Fall eintritt, er wird entlassen, auch von seinem hauptamtlichen Dienst, er tut Buße. Würde das jetzt bedeuten, dass Sie auch dafür plädieren, dass solch ein Mann wieder Prediger sein kann, also wieder ein Amt in der Gemeinde? Oder würden Sie sagen, so jemand, dem wird zwar vergeben, aber er darf kein Amt mehr haben? Und das ist ja meistens die Praxis.
Das ist gut, dass Sie das fragen. Das müsste eigentlich hinzugesagt werden, dass man differenziert handeln sollte. Ich meine hier jetzt grundsätzlich als Christ. Ja? Das war mein Gedanke hier. Aber wieder müsste man den Dienstaspekt berücksichtigen. In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass ich diesen Aspekt zu undifferenziert oder etwas beiseite gelassen habe. Aber der ist an mich herangetreten, wie die ganze Frage der Zusammenarbeit. Ja? Und daran muss ich noch weiter arbeiten. Ich habe meine Vorstellungen, aber man müsste es mit berücksichtigen, diesem Thema. Und ich bin nicht dagegen, dass ein Reichsgottesarbeiter wieder in die Reichsgottesarbeit tritt, auch öffentlich. Aber man wird sich fragen müssen, welche Folgen hat das auf die Mentalität der Leute? Wird hier die Heiligkeit Gottes gekürzt, geschwächt in den Vorstellungen von Menschen? Wer hat davon Kenntnis? Wie sieht das aus? Da wird vielleicht etwas gewartet werden müssen. Oder er muss vielleicht woanders dienen. Ja? Das ist auch eine Lösung. Aber nicht grundsätzlich. In einigen Kreisen wird grundsätzlich gesagt, er darf überhaupt nicht mehr den Dienst am Wort weiter übernehmen. So weit würde ich nicht gehen. Ja?
Ja, mir ist es nämlich deswegen auch ein Anliegen. Es ist ja so, Ehebruch zum Beispiel ist ja auch eine anstößige Sache, eine moralische Sache und eine Sache, die sehr offenbar wird dann. Ja. Dann entrüstet sich alle Welt. Aber wie viel...
Die frühere Welt, nicht die heutige. Ja. Die frühere Welt.
Ja, sagen wir mal, in der christlichen Welt.
Ja, ja.
In den Gemeinden, ja. Mit achtlichen Zeiten so. Und wie viel Prediger sündigen aber an anderen Stellen,
ja, ja.
Die nicht so offenbar sind,
ja.
Und die aber vielleicht genauso entlassen werden müssten. Und wird nicht da manchmal an einer Stelle unwahrscheinlich die Sache hochgespielt und an anderen Stellen gar nicht?
Haben Sie recht. Ja.
Und ich finde, da ist doch irgendwas ein Missverhältnis.
Ja, ja. Ganz
man
recht.
Ist dann auch nicht so weit, letztlich ganze Vergebung zu leisten, wenn jemand tatsächlich bußfertig ist. Mhm. Also ich habe da meine Fragen, ich habe auch keine Antwort.
Und das wird von Fall zu Fall, das ist eine Ermessensfrage. Ja. Aber es gibt Gemeinden, die bei Ehebruch überhaupt nicht mehr aufnehmen würden. Die haben die Sünde gegen den Heiligen Geist quasi begangen.
Ja.
Die bleiben weg. Groß C. Großes C. Teilung der Gemeinde. Teilung der Gemeinde als Gefahr für die Gemeinschaft oder als eine mögliche Grenze. Das ist oft eine schwierige Frage. Zu dieser Frage zuerst die der Unterteilung. Das heißt, die ganze Gemeinde wird noch als Gemeinde, wird als Gemeinde erkannt und als Einheit, aber es gibt Gruppen jetzt, die Frage der Gruppen. Im Gegensatz zu verbreiteten Auffassungen, dass die neutestamentliche Ortsgemeinde gleichzeitige, parallel laufende Zusammenkünfte hatte, muss festgestellt werden, dass die Schrift dieses nicht ausdrücklich sagt. An und für sich ist jedoch kaum etwas dagegen einzuwenden. Solange, Bedingung, diese muss neu beachtet werden, meines Erachtens, von Gemeinden heute. Solange die von der Schrift besprochene Gemeindeversammlung hier als die regelmäßige Erbauungs- und Anbetungszusammenkunft, solange diese Zusammenkunft den Hauptrang einnimmt und zusätzliches Zusammenkommen diese Zusammenkunft ergänzt und nicht abträgt. Es ist eine Unsitte, dass es Jugendgruppen gibt, die unter sich eine Quasi-Gemeinde führen und am Sonntagmorgen nicht im Gottesdienst sind oder wann immer die Gemeinde ihren Erbauungsgottesdienst hat. Das ist der Ort, wo Gemeinde gebaut wird. Die Schrift kennt nur diese Hauptzusammenkunft und alles andere ist zweitrangig oder drittrangig. Alles muss diesem unterordnet sein. Wenn Kollision, dann wissen wir, wo wir dran sind. Zuallererst trifft sich Gemeinde als Gemeinde und nicht als Gruppen. Je nach Spezialbedürfnis und nach zur Verfügung stehende Zeit. Man muss auch bedenken, dass neutestamentliche Christen vielfach Sklaven waren und die hatten nicht für jede Chorübung und für jede Gebetsgemeinschaft frei bekommen. Je nach Spezialbedürfnis und je nach zur Verfügung stehende Zeit könnte man eine anwachsende Gemeinde nach zwei Gesichtspunkten aufteilen und dann zusätzliche gleichzeitige Zusammenkünfte gestalten. Das heißt, ob gleichzeitig oder nicht, das sei dahingestellt. Aber zusätzliche wenigstens. Der eine Gesichtspunkt wäre der interne. Die Schrift deutet diese Möglichkeit an, an dieser Stelle zusätzliche Zusammenkünfte zu haben. Und die Erfahrung bezeugt es, obwohl sie nicht maßgebend ist, aber sie unterstützt das, dass Menschen nach Geschlecht, nach Altersstufe, nach Beruf, Bildung und so weiter verschiedene Bedürfnisse haben. Spezialzusammenkünfte für solche Gruppen nach Geschlecht, Altersstufe, Beruf und so weiter können also entstehen, organisiert werden, sollten aber nie auf das Konto der Hauptzusammenkunft gehen. Der zweite Aspekt ist der externe, sprich der geografische. Auch hier gäbe es eventuell einige Andeutungen. Das heißt, dass man eine Gemeinde, die über einen größeren geografischen, ein größeres geografisches Gebiet verstreut ist, das kommt oft vor, entweder weil sie groß ist oder weil die Mitglieder aus verschiedenen Gegenden kommen, dann könnte man noch zusätzliche Zusammenkünfte haben in den verschiedenen Nebenorten oder Ortschaften, aus denen sie kommen. Ein Anlass zu hier wäre vielleicht eine Stelle aus dem ersten Korintherbrief. Zu den Korinthern schreibt Paulus zweimal in Kapitel 11, glaube ich, ist es, und möglicherweise Kapitel 14. Ich glaube 11, Vers 5, nein, 11 Vers, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, entschuldigen Sie. 11 Vers 20, glaube ich, ist es. 11 Vers 20. Epitor autor, auf dasselbe. Und da fragt man sich, was meint das? Wird oft übersetzt an einem Ort. Aber was heißt autor? Meint das ein Ort oder zum selben Zweck? Die Übersetzungen gehen hier wohl auseinander. Aber zweimal schreibt Paulus vom Zusammenkommen epito autor. Dieses kann wohl mit an einem Ort übersetzt werden. Aber weil dies nicht eine notwendige Übersetzung ist, kann man hierauf auch nicht eine feste Lehre bauen von Unterteilung. Das will sehr gerne getan werden heute. Seit die Hauskreisbewegung entstanden ist, will man hier das fast zu einem biblischen Mandat machen. Sehr schnell kommt man auch mit Apostelgeschichte 2. Wir müssen es also dabei bewenden lassen und sagen, es ist möglich, dass die Korinther zwischen den Gemeindeversammlungen an verschiedenen Orten kleinere Versammlungen abhielten. Das heißt, andeutungsweise würde Paulus gesagt haben, wenn ihr nebst den Regionalversammlungen, die ihr habt, dann aber ab und zu, wöchentlich oder zweiwöchentlich, wie oft auch, am selben Ort zusammenkommt. Ja? Er weiß also, sie kommen regional zusammen, aber wenn ihr dann als Gemeinde an einem Ort zusammenkommt, dann soll es so und so sein. Man meint hier andeutungsweise einen Hinweis auf Unterteilung zu haben. Das gebe ich zu, das ist möglich. Aber weil es nicht eine notwendige Übersetzung ist, können wir nicht eine feste Lehre sagen, dass es so war. Und in dem Fall wäre es natürlich ein Präzedenzfall, aber nicht ein vorschreibender Text, aber nicht ein beschreibender Text, aber nicht ein vorschreibender. Aber er würde doch vorschreibenden Charakter haben, weil er in einem vorschreibenden Buch steht. Wir müssen es also dabei bewenden lassen und sagen, es ist möglich, dass die Korinther zwischen den Gemeindenversammlungen oder Zusammenkünften an verschiedenen Orten kleinere Zusammenkünfte abhielten, aber der Text ist zu schwach, um es zu behaupten. Es muss also unbedingt so sein, um eine Lehre zu bauen. War es der Fall, dass man zusätzliche Zusammenkünfte hatte? Und zweitens, wenn 1. Korinther 14, 34 über 11, Vers 5 steht, und das ist ein anderes Thema, aber das gehört an dieser Stelle hierzu, das heißt, dass die Frauen zu schweigen haben in der Gemeinde, ist das exegetisch maßgebend für das Verständnis von 11, Vers 5, wo die Frau im Kreise von Gläubigen prophezeien darf, oder ist 11, Vers 5 maßgebend für 14, Vers 34? Denn ein Konflikt ist hier. Was ist maßgebend für was? Wenn 14, Vers 34 über 11, Vers 5 steht und wenn in Korinth zusätzliche Versammlungen wären, dann könnte 11 Vers 5 in den Hauskreis hinein verlegt werden. Das tut zum Beispiel Curlis, ein sehr guter Korinther-Kommentator. C-U-R-L-I-S, vielleicht noch hier und da zu bekommen, aber sehr wertvoll. Dann könnte 11 Vers 5 so verstanden werden. Es könnte sich auf die kleineren Versammlungen beziehen. In welchem Fall aber dann die Frauen in der Gemeindezusammenkunft nicht einmal beten dürften. Das wäre für einige Kreise nicht so schwierig, weil fast überhaupt nicht gebetet wird, aber... für andere wieder sehr schwerwiegend. Obwohl ich den Eindruck habe, dass in deutschen Gemeinden, auch in Freikirchen, Frauen grundsätzlich kaum beten. Haben Sie auch den Eindruck? Das scheint bei mir der Fall. Ja, das stimmt. Im Sonntagmorgen Gottesdienst wird überhaupt kaum gebetet. Ja? Nur vom Pastor oder von einigen anderen noch und dann tatsächlich bestimmt zwei oder drei, beziehungsweise sogar die Namen genannt. Aber dann ist es auch schon alle. Ja, das ist schade. Und ich finde es nicht gut, dass die Gebetsgemeinschaft in einigen Kreisen vor der Zusammenkunft stattfindet. Das ist eine schöne Gebetsgemeinschaft, ich habe herrliche Dinge da erlebt, aber wo große Zahlen kommen und fest und gebetet wird und wunderbare Gemeinschaft, aber diese Gebetsgemeinschaft ist Gottesdienst. Sie gehört in den Rahmen des Gottesdienstes. Da sollte man so beten. Plötzlich haben einige aber da Hemmungen. Das kann ich auch verstehen. Aber wir sollten dahin arbeiten, das zu ändern, glaube ich. Eine andere Frage, die hiermit zusammenhängt, die Frage der Unterteilung, geografischen Unterteilung. Spricht Römer 16 für geografische Unterteilung einer Ortsgemeinde? Das heißt zusätzliche Unterteilung. Zur Antwort folgende Überlegungen. Sie können Römer 16 vielleicht zur Hand haben. Erstens, zu beachten ist die Anrede im ersten Kapitel. In Kapitel 1, Vers 7 haben wir die Adresse des Briefes, das heißt die Anrede, an wen der Brief gerichtet wird. Und dort vermisst man das übliche Wort Gemeinde, Ekklesia. Da steht einfach Gerufene. Und das ist klar, es geht um Christen, Gerufen und Geheiligte. Aber warum nicht an Gemeinde? Das Wort Gemeinde fehlt hier. Einige meinen, dass Paulus im Römerbrief weiß, es gibt viele Christen in Rom, das heißt verhältnismäßig viele, aber sie sind zerstreut und bilden nicht eine einheitliche Gemeinde. Und unter anderem ist der Römerbrief ein Versuch, hier integrierte Gemeinde entstehen zu lassen, festeres Zusammenhalten. Das ist möglich, dass Paulus dieses als Ziel hatte. Zweite Beobachtung. Nach Kapitel 16, 3 und 4, den Versen 3 und 4, trifft sich eine Gemeinde, als solche bezeichnet, eine Gemeinde der Stadt Rom im Haus des Aquila. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren Nacken dargeboten haben, den nicht ich allein danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiligen, grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Aber es wird ein Unterschied gemacht zwischen dieser Gemeinde und dem Gros der Christen. Und sonst wird Gemeinde nicht gebraucht, außer von anderen Gemeinden außerhalb von Rom. Das ist die einzige Stelle, wo von Gemeinde in Rom die Rede ist, und das fällt auf. Drittens, in den Versen 10, 11, 14 und 15. 10, 11, 14 und 15. 10b, grüßt die vom Aristobulus, wörtlich. 11b grüßt die vom Narcissus, die im Herrn sind. 14 grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermas, Patrobas, Hermes und die Brüder, die mit ihnen zusammen sind. 15 grüßt Philologus, und Julia, Nerius und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. In diesen Stellen könnte es sich um mehrere Christen handeln, die sich im selben Haushalt befinden. Ausgeschlossen ist nicht die Möglichkeit einer regelmäßigen Zusammenkunft von Gläubigen, besonders in den Versen 14 und 15. Es scheint fast in 14 und 15, in 10 und 11 könnten es Haushalte sein. Aber in 14 und 15 könnten es Kreise einfach von Christen sein, die sich da getroffen haben. Wann oder in welchem Zeichen, ist nicht klar. Ob sie sich als Gemeinde verstanden haben, offenbar nicht. Einfach Gemeinschaft gehabt. Die Tatsache, dass sie nebst der genannten Gemeinde gegrüßt werden, könnte dafür sprechen, dass sie sich zu Gemeinschaftszwecken getroffen haben und nicht, dass es lediglich Leute in diesem Haushalt sind. Viertens, sind diese Gruppe nicht ein Teil der Aquila-Gemeinde, so sind sie auch nicht geografisch Unterteilungen jener Gemeinde. Dann haben wir also nicht dieselbe Lage mehr. Dann geht es auch nicht mehr um Unterteilung. Sind sie ein Teil von ihr, so wissen wir immer noch nicht, ob es sich um Unterteilungen derselben handelt oder nicht, ob es sich um Haushalt oder um Gebetsgemeinschaften oder Bibelstunden oder was ums was sich handelt. Rom war offenbar nicht eine einzige große Gemeinde, das heißt die Christen in Rom. Nicht eine einzige große Gemeinde, die gebiets- und idealerweise aufgeteilt war in Hauskreise. Das kann man von diesen Texten nicht sagen. Der Anlass ist zu schwach. Möglich wäre es, aber eher das spricht eher dagegen. Fünftens, Vers 17 könnte eventuell ein Hinweis darauf sein, dass Paulus um die Vereinigung aller Gläubigen bemüht ist. Dass also Uneinigkeit bzw. Mangel an Verschmelzung das Problem in Rom war. Zweitens, die Frage der vollständigen Aufteilung. Das war die teilweise Unterteilung in zusätzlichen Kreise, regional oder nach Bedürfnissen. Aber die Frage der vollständigen Aufteilung, der Aufspaltung einer Gemeinde, jetzt nicht, weil Meinungsverschiedenheiten da sind, sondern nach anderen Gesichtspunkten. Die Frage der vollständigen Aufteilung einer Gemeinde kann die Gemeinschaft beeinträchtigen, kann eine Grenze setzen. Und wenn sie geschieht, dann ist natürlich eine Grenze gestellt, eine relative. Soll eine Gemeinde, wenn sie eine hohe Zahl erreicht hat, sich aufteilen und zwei oder mehr Gemeinden bilden, damit die Gemeinschaft, wie man sagt, übersichtlicher bleibt? Ist das ratsam? Was sagt die Schrift? Was den einzelnen Christen betrifft, muss man ja immer noch von der Praxis entschuldigen, was den einzelnen Christen betrifft, so kann er in einer großen Gemeinde genauso wohl Gemeinschaft haben wie in einer kleineren. Man verwechselt oft die Relation der kleinen Zahl, mit denen man Gemeinschaft hat in einer großen Gemeinde, mit der großen Zahl der Mitglieder. Aber die Zahl, mit denen man Gemeinschaft hat, überhaupt, kann in einer großen Gemeinde dieselbe Zahl für den Einzelnen sein wie in einer kleinen. Psychologisch, sagt man, hat man sowieso nur mit so und so vielen Menschen Kontakt. Und durchschnittlich. Und das heißt, dass was den Einzelnen betrifft, er genau die Gemeinschaft haben kann, die er in einer kleineren haben wird. Wenn die Gemeinde sich aufspaltet, würde er wahrscheinlich nicht mit mehr Leuten Gemeinschaft haben. Vielleicht, vielleicht nicht. Versammlungen können in der Bibel nie, weder im Alten noch im Neuen Testament, zu groß werden. Das gibt es nicht, dass sie zu groß werden. Das darf man also von der Schrift her nicht sagen. Das ausgezeichnete Beispiel ist Jerusalem. Eine Gemeinde, die in kurzer Zeit die Zahl von 8.000 oder 10.000 erreicht. Platzfrage wäre ein legitimer Grund zur Aufteilung der Gemeinde. Aber dann muss man feststellen, von der Schrift her im Allgemeinen, nach geografischen Gesichtspunkten. Sonst geht man aneinander vorbei auf dem Weg zum Gottesdienst. Und das steht im Zeichen von Uneinigkeit. Es darf nicht sein. So viel zum... Ja, die Frage... Es gibt noch andere Fragen hier, aber mit denen bin ich nicht ganz fertig. Es gibt kritische Situationen, wie zum Beispiel Kultur. Sprache ist eine... nach Paulus ein genügender Grund zur Aufteilung. Das heißt, Paulus legt großen Wert darauf, dass man einander versteht. Ja? Es muss übersetzt werden, wenn eine andere Sprache da ist. Das heißt, die Geschwister sollen Anteil haben an der Gemeinschaftsmöglichkeit. Folgedessen müsste man sagen, wenn zwei verschiedene Sprachgruppen da sind, Griechisch und Hebräisch, und keiner den anderen versteht oder die meisten verstehen einander nicht, nun gut, dann hat man zwei Gemeinden. Ja? Nach Sprache. Das darf also ruhig sein. Aber nicht nach Kultur. Das erlaubt die Schrift nicht. Zum Beispiel hebräisch-christliche oder jüdisch-christliche Gemeinde und heidenchristliche Gemeinde. Da ist die Heilige Schrift direkt dagegen. Mir scheint, genau deshalb hat der Heilige Geist gewartet, in Samaria und in Ephesus, damit tatsächlich Christen zueinander finden würden, und in jener ersten Zeit zwei Ausnahmen gemacht. Aber sonst, es gibt Kultursituationen, wo allerdings man sich fragt, ob dennoch es ratsam wäre, sich aufzuteilen. Aber das sind sehr schwierige Fragen unter Umständen. Lassen wir das Thema für jetzt, da wir alle Probleme nicht lösen können. Groß D, der Tod. Der Tod bildet eine Gemeinschaftsgrenze. Der Tod als Grenze für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Der Tod ist nicht nur etwas Mögliches, sondern eine Wirklichkeit. Doch ist er nicht eine notwendige Wirklichkeit. Warum nicht? Weil der Herr der Gemeinde jeden Augenblick kommen kann. Es ist also nicht so, dass jeder sterben wird. Jeder Christ. Einige werden nicht gestorben sein, wenn Jesus kommt, sagt Paulus. Oder deutet es an. Tritt der Tod aber ein, so unterbricht er in der Tat Gemeinschaft. Die Frage ist aber, in welchem Maße? Dass die Verstorbenen und die noch lebenden Gläubigen zusammen eine Gemeinde Gottes bilden, zeigen die Verse 22 und 23 in Hebräer 12. Man weiß um eine große Gemeinde. Eine unmittelbare Gesprächsgemeinschaft besteht jedoch nicht. Das heißt genau, es spricht weder der Verstorbene zum lebenden Gläubigen, noch der lebende Gläubige zum Verstorbenen. In keiner Richtung ist Gesprächskontakt. Christen fragen sich aber, ob ein Gespräch mit Gott über den Verstorbenen möglich sei. Zwei Stellen, die im Verhältnis zueinander gebracht werden, haben hierzu besonders Anlass gegeben, auch in evangelischen Kreisen. Und die sind beide aus dem 2. Timotheusbrief, die eine aus dem 1. und die andere aus dem 4. Kapitel. Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Der Herr erweise Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, weil er mich oft erquickte und sich meiner Kette nicht schämte, sondern als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich auch. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit erlange an jenem Tage. Und Kapitel 4, Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Hierzu einige Fragen, um zu helfen. Letztendlich wissen wir nicht, was geschah, aber einige Fragen, bevor wir zu schnell Schlüsse ziehen. Erstens, war Onesiphorus wirklich verstorben? Man setzt voraus, er sei gestorben. Aber Paulus sagt das nicht. Zweitens, wenn er verstorben war, ist immer noch die Frage, sollte sein Zustand nach dem Tode verändert werden? Kapitel 1, der Herr gebe ihm Gnade an jeden Tag. Drittens, wenn er starb, kam die Nachricht von seinem Tode eventuell zwischen dem Schreiben von Kapitel 1 und dem von Kapitel 4, sodass er erst, nachdem er davon hört, in Kapitel 4 so schreibt. Das heißt, nicht Onesiphorus wird gegrüßt, sondern sein Haus. Viertens, war Onesiphorus eventuell noch am Leben, aber irgendwo unterwegs und noch nicht zu Hause? Das ist ganz gut möglich gewesen. Fünftens, war er am Leben, aber sein Aufenthalt unbekannt? Er wurde vermisst, weil er sich möglicherweise auf der Flucht befand oder befinden musste. Bevor man Punkte 1 und 2 mit Ja beantwortet und eine Lehre darauf baut, sollte man im Lichte des Finalcharakters des Todes, den die Schrift uns gibt, eine der anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen. So viel zum Thema Gemeinschaft in der Gemeinde. Das nächste Thema, das ich besprechen möchte, betrifft die Gnadengaben der Gemeinde, die Begabung zum Dienst. Das Thema Dienst selbst wäre ein interessantes Thema, aber meine Arbeit ist da noch nicht abgerundet genug für eine Vorlesung. Also die Ausrüstung zum Dienst, speziell die Gnadengaben. Römisch 1, das Wesen der Gnadengaben. Ihr Wesen. Übrigens, das Thema Gnadengabe ist ein Thema, bei dem die Schrift die Wichtigkeit betont, auf Gottes Wort zu achten. Es besteht hier die Gefahr, die göttliche Wegweisung zu missachten und in Unwissenheit zu bleiben. Sagt Paulus in 1. Korinther 12, 1 und 3 und Kapitel 14, 37 und 38. Ja? Nein. Dies ist jetzt ein neues Thema innerhalb der Ekklesiologie, die ich nicht nummeriert hatte.
Ganz am Anfang, weil Sie hatten noch dazwischen angegeben, zwischen Gemeinschaft und Auslassung, der Auftrag der Gemeinde.
Aha. Ja, das war, was ich auslassen wollte, ja. Auftrag. Vielleicht habe ich damals gemeint, ich käme noch fertig, aber ich bin nicht genügend fertig geworden. Ich hätte einiges zu sagen, vielleicht, aber die Woche wird nicht reichen, nein. Auch die Zeit nicht. Zum Wesen der Gnadengaben Römisch 1, Groß A, der Begriff. Im Griechischen ist der Begriff Charisma, ausgesprochen Charisma und nicht Charisma. Charisma in der Einzahl, Charismata in der Mehrzahl. Die verdinglichte Charis, die verselbstständigte Charis, die im Raum steht. Charis ist ja eine Haltung. Im Deutschen sagt man am besten Gnadengabe und nicht Geistesgabe. Geistesgabe ist eine Verquickung von Charismata und Pneumatika. Das heißt, man verwechselt Gnadengabe und Geistesgabe. Geistesgabe ist ein Thema, das mit Gnadengabe überlappt, aber nicht sich deckt. Denn Kraft ist eine Gabe des Heiligen Geistes, aber nicht eine Gnadengabe. Zum Beispiel. Die Pneumatika in Kapitel 12 und 14, je eins, sind einfach die geistlichen und sprechen von Geist, wahrscheinlich von geistlichen Gnadengaben und nicht von geistlichen Personen. Wie Paulus gebraucht es auch so in Kapitel 2 und in Epheser 6. In Epheser 6 sind es die Dämonen, die die Geistlichen sind. In Kapitel 2 sind es geistorientierte Menschen. Aber in 12.1 und 14.1 sind es geistliche Dinge oder besonders eine besondere Form oder Art von Gnadengaben. Das scheint schon der Fall zu sein und ist nicht synonymisch mit Gnadengaben, Gnadengabe überhaupt. Um die Pneumatika zu beleuchten, Vers 7, glaube ich, ist es, bespricht er die Gnadengaben, ein größeres Thema. Das Thema Gnadengabe oder Charismata ist ein größeres Thema als das der Pneumatika. Das heißt, Pneumatika als solches könnte sich auch auf andere Dinge beziehen, aber so wie es in 1. Korinther 12 und 14 gebraucht wird. Also, ich würde dafür plädieren, dass man an dieser Stelle nicht von Geistesgaben spricht, sondern von Gnadengaben. Geistesgaben ist verwirrend. Die Geistlichen sind eine Art von Gnadengabe, sowohl als die Wirkung, die Wirkung einer Gnadengabe kann auch so heißen, Pneuma. Eine Gnadengabe ist eine Gnade. Das vergisst man allzu schnell. Eine Gnade ist eine Wirkung, nicht nur eine Haltung. Paulus versteht die Gnadengabe als eine Kraft, die in Schwachen, Gnade als solche ist eine Kraft, die in Schwachen mächtig ist. Und Gnadengabe ist auch eine Kraft, aber eine Fähigkeit. Eine Kraft, die eine Fähigkeit darstellt. Als solche gewinnt sie eine gewisse Eigenständigkeit, die fortan den Empfänger in dieser Eigenschaft kennzeichnet und ihn an dieser Stelle zum Berufenen macht. Das heißt, er ist etwas, nicht nur kann er etwas. Als Fähigkeit ist die Gnade, die Gnadengabe eine Gnade, eine Gabe, die zur Aufgabe wird. Eine Gnadengabe ist eine Gnade, die zu einer Aufgabe wird. In Römer 5, 15 bis 17 werden zwei Ausdrücke gebraucht, Charis und Dorea en Chariti. Gabe der Gnade. Und diese zwei scheinen, oder auch Charisma, diese werden scheinbar synonym gebraucht. Von daher, das heißt von Römer 15 her, weil Dorea en Chariti synonym gebraucht wird mit Charisma, von daher könnte man sagen, dass in Ephesus